Hallo und herzlich willkommen zu Allgemeinmedizin konkret, spannende Fälle aus der Sprechstunde. Heute mit Stefan Bösner und
Maximilian Philipp.
Hallo Max.
Hi Stefan.
Rückenschmerz, häufiges Symptom in der Praxis. Ja. Klingt erstmal ein bisschen langweilig. Warum bringe ich das überhaupt? Nur nicht jeder Rückenschmerzfall ist halt gleich der Feldwaldwiesen-Rückenschmerz. So viel schon mal vorausgeschickt, aber wir wollen es ja auch ein bisschen spannend
machen. Naja, und man hat ja durch die Häufigkeit immer die Angst, dass man was übersieht. Und die Patienten sind durchaus auch beunruhigt.
Richtig, genau. Von daher liefere ich dir auch erst nochmal, ich möchte so ein bisschen didaktisch mit dir entfalten. Okay. Das ist auch ein Fall, der hat sich über mehrere Wochen erstreckt.
Okay. Also ich muss ihn nicht jetzt gleich lösen.
Nee, das wäre natürlich schön, aber du musst nicht. Ich kann ganz entspannt bleiben. Es ist eine Patientin, weiblich 83 Jahre. Und die stand jetzt wirklich auch auf deiner Wartezimmerliste ohne Termin. Mit starken Rückenschmerzen, auch so mit der Bitte, dass sie vielleicht doch ein bisschen
irgendwo
vorgezogen werden
zwischengeschoben
kann.
Alter.
Wir haben ja dann schon so nochmal erste Gedanken, bevor überhaupt jemand reinkommt, damit redet, dass man vielleicht so ein bisschen so ein Dropdown-Menü hat. Du kriegst jetzt erstmal gar nicht mehr. Du kriegst
bei mir
83
sofort,
Jahre starke Rückenschmerzen. Genau. Erzählt mal unseren Hörerinnen und Hörern, was da so bei dir abgeht.
Da ging auch direkt ein Menü auf, weil den Fall kennen wir ja alle. Ne? Es ist immer so, dass ich bei älteren Rückenschmerzpatientinnen immer schon mal ein bisschen so die Hab-Acht-Stellung habe, weil es durchaus auch schon vorgekommen ist, dass man das als harmlos einschätzt und dann nachher stellt sich raus, doch eine Wirbelkörperfraktur oder irgendwas, wo man früher vielleicht, also nicht unbedingt eine Konsequenz daraus erwachsen ist, aber man sich fragt, muss ich da jetzt gleich mehr an Diagnostik machen als bei einem jüngeren Menschen? Ne? Denke ich jetzt an, ist die Frau vielleicht gestürzt, das in dem Alter häufiger vorkommt, hat sie eine Osteoporose, dadurch ein höheres Risiko, dass sie eine Fraktur davon getragen hat. Natürlich auch Tumorleiden sind häufiger in dem Alter. Das heißt, gibt es da was in der Vorgeschichte? Kann der Rückenschmerz also eine maligne Ursache letztendlich haben? Ne? Und da geht einiges im Kopf auf und natürlich auch die Behandlung. Ne? Ein älterer Mensch, wenn ich sage, ein jüngerer Mensch, der kommt in ein Zimmer nebenan, der hat Schmerzen, dann kann ich auch mal schnell sagen, gib dem doch mal ein Schmerzmittel, damit es ihm besser geht. Und bei einem älteren Menschen will ich gucken, Interaktionen, aber auch verträgt die das, was ich denen gebe. Ne? Also kann ich da überhaupt, manchmal muss man ja zu einem niedrigpotenten Morphin greifen. Ist das bei älteren Menschen möglich? Also das ist gleich komplizierter.
Okay, genau, gut. Das sind gute Vorbedingungen, aber trotzdem, du hast jetzt schon sehr in Richtung, sagen wir mal, jetzt auch Red Flag-Symptome, abwendbare gefährliche Verläufe gedacht. Jetzt trotzdem, wenn ich dich nochmal back to the roots bringen darf zur Epidemiologie und du würdest trotzdem sagen, jetzt 100 Leute, auch in dem Alter, denen die Lendenwirbelsäule wehtut, was ist der häufigste Grund
dafür? Der Hexenschuss ist immer noch das Banale.
Also eine normale LWS-Syndrom halt. Es muss jetzt kein spezifischer Rückenschmerz sein. Es ist ja völlig richtig, erstmal an die anderen Dinge zu denken. Gut, mittlerweile ist ja auch die Patientin in deinem Zimmer und also es ist kein Trauma vorausgegangen, auch nicht. Ich frage auch zum Beispiel konkret nach so kleinen Dingen.
Genau.
Haben sie zum Beispiel eine Treppenstufe vergessen zu nehmen und sind einfach knallartig unten auf, ohne dass sie gestürzt sind. Das kann schon genügen.
Ja, quasi ein inadäquates Trauma, was zu einer Fraktur führt. Genau.
Ja, also da haben wir gar nichts gehabt. Die Patientin hatte auch keine Osteoporose, sagen wir mal, in der Akte vorbekannt, was ja jetzt aber auch nichts heißen mag. Ich meine, vielleicht haben wir auch einfach nur verpennt, das irgendwann mal zu screenen oder so.
Ist was heißt verpennt? Hätte Diagnose sie profitiert?
Genau, das ist die andere Frage. Aber ich will nur sagen, es kann natürlich im Raum sein. Wir haben auch Erkrankungen, die vielleicht noch nicht evident, aber trotzdem vorhanden sind. Aber es war zumindest jetzt nichts aktenkundig bekannt. Und der Rückenschmerz selber war schon in der Lendenwirbelsäule, aber das ist ja auch immer so die erste Dichotomisierungsfrage. Also ich habe sie gefragt, ob es ein radikulärer Schmerz ist. Habe ich natürlich nicht gefragt, ist er radikulär, sondern ich habe gefragt, sagen Sie mal, geht der wirklich auf einer Seite bis unters Knie?
Ja, genau.
Das hat sie bejaht.
Okay.
Also der ist am Vortag aufgetreten, hatte schon immer mal wieder sich so auch angekündigt, aber ist jetzt bis unterhalb des rechten Knie ausstrahlend. Was wäre jetzt erstmal so nur mit den Angaben deiner Arbeitsdiagnose? Kein Trauma, sie hat doch jetzt keinen Infekt, sie nimmt kein Cortison, das ist auch nochmal wichtig bei dem Abklappern.
Knochendichte, ne?
Genau, Knochendichte, aber auch zum Beispiel, dass unter der Behandlung wir andere Erkrankungen wiederum wie eine Spondylolisthitis oder so auch recht häufiger sein
Infekte
können.
Infekte und
durch eine Immunsuppression, aber sie hat jetzt auch keinen anderen Infekt, zum Beispiel eine infizierte Einstichstelle von der Branüle, weil sie gerade aus dem Krankenhaus gekommen sind. Die hatte ich auch schon.
Okay.
Die hatten eine CRP von über 200 und haben eine Spondylolisthitis einfach fortgeleitet von dieser Einstichstelle.
Das ist eine Komplikation.
Das ist eine seltene. Ich meine, wenn wir 100 Patienten mit LWS-Beschwerden nehmen, ist das unter 1%, diese Diagnosen.
Okay.
Aber weil wir Rückenschmerzen so häufig sehen, werden wir auch...
Na klar, auch die werden irgendwann in unserer Praxis aufschlagen.
Die werden irgendwann kommen. Aber das hatte sie alles nicht. Also was über deine Arbeitsdiagnose?
Na gut, jetzt sind wir ja eher wieder bei Diagnosen, die man jetzt beim jüngeren Patienten vielleicht zuerst gehabt hätte. Ne? Ich war jetzt so sehr bei Frakturen gewesen, aber jetzt wäre es ja eher so eine Bandscheibe oder eine radikuläre Problematik, dass irgendwie die Nervenfortleitung halt dann unterhalb des Knies ist. Und das ist ja auch in der Leitlinie Rückenschmerz als relevant, also wenn es unter das Knie zieht. Ne?
Es ist ein radikulärer Schmerz. Bandscheibenvorfall ist eine Möglichkeit. Gibt es noch andere Sachen, die sowas auch, sagen wir mal, so machen?
Radikuläre Symptomatik. Naja, alles, was auf den Nerven drücken kann letztendlich. Ne? Nenn du mir noch mal ein Stichwort, aber ich komme gerade also nicht drauf.
Er macht nichts. Also zum Beispiel auch, man kann es auch mal, die Symptomatik bei ausgeprägten Iliosakralgelenksblockierungen haben. Das ist kein typisches Symptom.
Okay.
Aber es gibt auch, Begleiterkrankungen, wo auch mal so ein Schmerz, aber es ist eigentlich der typische Schmerz für einen Bandscheibenvorfall.
Ja, genau. Das
und ich habe sie dann, das ist ja dann auch, da müssen wir auch, sagen wir mal, auch den Schirm breiter spannen, wie wir untersuchen. Man muss nicht jeden Patienten mit LWS-Syndrom jetzt untersuchen. Normalerweise reicht ja eine Bewegungsprüfung. Man sollte immer die Nierenlage natürlich abklopfen. Das ist wichtig, nochmal als Umfeld. Differentialdiagnose. Aber sie habe ich jetzt schon neurologisch untersucht. Sie hatte deutlichen positiven Lasik-Test rechts.
Okay. Und, das ist bei älteren Menschen ja gar nicht immer so einfach, ein Lasik zu machen mit dem Hinlegen. Das hat sie alles gut gemacht.
Ich konnte sie noch vorsichtig auf die Liege legen und das Bein, wirklich anheben, gestreckt.
Und dann zog es auch wirklich bis in die Fußsohle und das ist ja auch immer die Diskussion.
Bis in die Wade, also schon bis zur Ferse runter, also bis über den Fuß rüber. Das hat gepasst.
Okay.
Sie hatte sonst keine neurologischen Ausfälle, keine sensiblen Ausfälle. Sie hat einen seitengleichen Reflexstatus, sie war jetzt auch nicht gangunsicher. Ich habe jetzt nicht so Sachen wie Einbandstand oder so mit ihr gemacht.
Ja, gut,
aber sie hat selber zumindest auch subjektiv da keine Muskelschwäche, kein Wegknicken. Ja. Kein Wegknicken bemerkt. Sie hatte, muss man aber sagen, ohnehin schon eine Gangeinschränkung. Also sie kam schon mit dem Rollator an, aber sie konnte jetzt mit dem Rollator von der Muskelstärke her noch normal laufen.
Ganz normal, so wie sie es kannte, laufen. Okay.
Also lief das gut. Erstmal, mal vielleicht die Frage an dich. Kann man das jetzt, von den Dingen, die ich dir geschildert habe, kann man da auch mit ausreichender Wahrscheinlichkeit sagen, okay, das ist jetzt ein Bandscheibenvorfall, behandle ich halt. Erstmal brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Bildgebung, oder wie würdest du das sehen?
Also die Diagnose ist jetzt für mich schon recht erstmal wahrscheinlich.
Ja.
Es hängt ja so ein bisschen von der Klinik drauf ab, vom klinischen Verlauf, finde ich. Also es ist jetzt nicht was, wo ich heute entscheiden muss. Ich brauche jetzt ein MRT, ne, um das gleich zu sichern, weil es ist ja die Frage der Konsequenz. Ne? Mhm. Nachher kann es auf Physiotherapie hinauslaufen und konservative Behandlung, wenn man jetzt sagt, es ist ein Bandscheibenvorfall.
Genau,
ne?
Man würde ja längst nicht alle werden ja operiert.
Genau, vor allen Dingen, weil sie halt ja alle, die Klinik, die du geschildert hast, eben keine muskulären, keine sensiblen Einschränkungen, all das ist da, dann würde man es konservativ behandeln.
Genau.
Und deswegen würde ich hier eine Schmerztherapie erstmal beginnen und dann schauen, wie es mit ihr geht.
Das habe ich auch so gemacht. Man konnte ihr sogar auch Ibuprofen kurzfristig geben. Also sie hatte weder eine Niereninsuffizienz gehabt, sie hatte keine Magen-Ulkus-Vorerkrankungen, hatte auch keine Co-Medikation, jetzt dass sie antikoaguliert oder irgendwas. Also hätte ich jetzt den Alter nicht als Dauermedikation gegeben, aber wir wissen, es wirkt recht gut.
Es kurzfristig wirkt gut,
habe sie entsprechend aufgeklärt, habe ihr Novalgin dazu aufgeschrieben, dass sie auch noch ein bisschen Puffer hat, wenn die Schmerzen nicht ausreichen mit Ibuprofen.
Und in der Situation, so diese ganze Muskelrelaxantien und sowas hast du erstmal abgesehen.
Nee, bin ich kein Freund davon.
Ja, bei einer älteren Patientin, hätte ich jetzt bei ihr auch nicht, aber es gibt ja Kollegen oder auch Orthopäden, das sieht man ja immer wieder, die das machen.
Die werden aber in der Leitlinie auch kritisch gesehen, Muskelrelaxantien, dass die keinen eindeutigen Nutzen haben. Nee, verschreibe ich eigentlich nicht.
Okay,
Wobei ich auch von Patienten schon mal gehört habe, die angeblich davon jetzt eindeutig, da gibt es vielleicht auch Ausnahmen, es ist aber nicht mein
Standard. Also den habe ich auch immer wieder mal bei mir sitzen und dann mache ich es halt. Aber das sind Jüngere.
Genau. Was ich noch ergänzen wollte, ich habe auch noch immer, weil bei Schmerzen in dem Bereich gucke ich mir auch noch immer an, obwohl die Anamnese nicht so gepasst hat, ob die Patienten eine Bursitis trochanterica haben. Die macht jetzt typischerweise keinen radikulären Schmerz, aber das mache ich immer in der Umfelddiagnostik mit, dass ich die Beweglichkeit mir der Hüfte noch angucke.
Okay.
Könnte das von der Coxarthrose erröhnen, die Bursa, weil das ist einfach schnell untersucht. Das wollte ich nur noch der Vollständigkeit halber sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das laut Leitlinien eine Muss-Untersuchung jetzt ist bei einer radikulären LWS-Symptomatik, aber ich habe mir da einfach so ein Schema angewöhnt.
Dass ich dann auch, und wenn sie eh liegt und das gut mit sich machen eben, lässt, geht ja ist es schnell. Geht sehr hast das Bein ja eh in der Hand.
Naja, und ich meine, dann musst du nämlich, wenn du wirklich dann bei der, sagen wir mal, Innenrotation oder Außenrotation des Hüftgelenks, die auf einmal schreit und sagt, das ist genau der Schmerz, den ich habe, dann solltest du auch deine Diagnose nochmal relativieren. Ja.
Ne? Gut, also, wobei die Behandlung, würde sie sich verändern?
Nein, sie würde sich nicht verändern, aber sagen wir mal, dann die Überlegung, dann doch irgendwann ein MRT zu machen, steht dann nicht im Vordergrund. Ja. Also die weitere Diagnostik würde sich verändern.
Das da gebe ich dir recht. Ja.
Okay. Okay, ich habe ihr auch einen Follow-up-Termin gemacht, aber ein bisschen später. Ich habe ihr gesagt, sie kann gerne, natürlich, wenn das überhaupt nicht besser wird, dann auch eher kommen. Und ich glaube, ich habe ja in 2,5 Wochen dann wieder einen Termin gemacht. Da war stand ohne irgendwas anderes an. Habe gesagt, das probieren wir das mal so lang. Wenn sie dann noch deutliche Schmerzen haben und die zugenommen sind, ich werde sie dann auch nochmal neurologisch nachuntersuchen, dann würde man eventuell auch eine Bildgebung dann machen. Okay. Eventuell auch eher, wenn die Schmerzen nicht auszuhalten sind.
Ich glaube, in der Leitlinie steht ja bis zu 6 Wochen sogar, ne? Also das ist genau.
Ich war jetzt
nur mal so als Info. Ja, alles gut. Hätte ich auch so gemacht wie du eher.
Aber war ich da sogar noch besser. Naja, es heißt ja auch nicht, dass ich das dann machen muss. Das war jetzt einfach mal in dem Follow-up, ob es ihr besser geht und dann kann man noch immer gucken. Man muss mit Bildgebung sich nicht drängen lassen. Aber sagen wir mal, wenn jemand nach 3 Leitlinien zum Beispiel nach 3 Wochen eine eindeutige Parese hat,
das ist gar keine Frage. Dann haben wir ja genau.
Oder wenn der Schmerz auch massiv angestiegen ist, gut. Dann, ich habe sie da gesehen, konnte dann einen Blick in der Akte sehen. Sie war zwischendrin schon mal da. Da hatte mein Kollege sie gesehen, da war sie ohne Termin. Da war wahrscheinlich wegen was anderem, da waren die Rückenschmerzen besser gewesen unter der Behandlung. Und dann kam sie aber nach dann mittlerweile 2,5 oder 3 Wochen wieder zu mir. Und die Schmerzen waren deutlich schlimmer wieder geworden.
Okay.
Unter der, obwohl sie also Ibuprofen und Novalgin
die ganze Zeit
genommen
durchgängig oder nee, hat sie bei Bedarf dann mehr gemacht?
Ja,
die hören
am
ja irgendwann
Anfang
auf
durchgehend,
die
dann haben sie es noch bei Bedarf gemacht. Und sie hat zu mir aber gesagt, wissen Sie, die Art des Schmerzes, hat sie gesagt, die hat sich irgendwie geändert.
Verändert,
der ist nicht mehr der gleiche wie vorhin.
Okay.
Also wie das letzte Mal, da hatte sie mehr so einen kontinuierlichen Schmerz. Und jetzt hat sie gesagt, der ist nicht kontinuierlich, aber Doktor, wenn ich bestimmte Bewegungen mache, dann ist das nicht auszuhalten.
Okay. Und strahlt auch nicht mehr so aus?
Doch, der strahlt dann auch noch aus, aber nur bei bestimmten Bewegungen.
Okay.
Und dann, dann habe ich gesagt, ja, machen Sie doch mal vor. Sie gesagt, ganz einfach. Die saß vor mir, ja, da ging das einigermaßen. Dann hat sie sich aufgerichtet auf ihrem Rollator.
Ja.
Und hat sich so gerade hingestellt und gesagt, jetzt tut's weh. Okay. Dann hat sie sich nach vorne gebeugt.
Jetzt
hat
sie gesagt, nicht mehr weh.
Oh, jetzt ist es auf einmal deutlich besser.
Okay.
Was machst du damit?
Also, dass das dass ein Bandscheibenvorfall sich so bessert, wäre mir jetzt neu und erschließt sich für mir anatomisch auch nicht. Da wäre ich wieder eher bei der Fraktur, die ja je nach Belastung des Wirbelkörpers das anders macht. Oder, gut, du hattest vorhin mal ISG gesagt, da würde ich es auch eher verorten, dass das eher sein könnte, wenn da eine Art Blockade oder Entzündung sogar drin ist. Aber da wäre ich jetzt weg vom Bandscheiben. Also zumindest neu. Sie kann ja auch was Neues entwickelt haben in der Zeit.
Ja, oder es kann noch mit dem Bandscheibenvorfall noch zusammenhängen, genau. Ja. Ich sag dir es mal, weil ich glaube, man muss, also es gibt eine Diagnose, für die das ganz typisch ist.
Okay.
Das ist eine Spinalkanalstenose.
Achso, natürlich. Ja, da habe ich jetzt gepennt. Na klar.
Das macht ja nichts. Weil für die, also das war wirklich so ein bisschen lehrbuchmäßig, ja.
Fahrradfahren,
kaum Symptome. Okay. Ja. Beim Aufrichten gerade am Rollator stehen nicht, du konntest das wirklich reproduzieren und dann hat bei gerade stehen, Entschuldigung, das habe ich ebenfalls gesagt, da hat es wehgetan, da hat sie sich vom Übergebäude, das habe ich vorhin gesagt, und dann war es wieder weg, da ist es besser geworden.
Ja, ja.
Und also das war jetzt zumindest für mich und die Spinalkanalstenose, die kann ja, das war zumindest meine Erklärung, da kann ja ein Bandscheibenvorfall einen Anteil dran haben. Verstehst du? Sie hat ohnehin eine knöcherne Einengung.
Und jetzt drückt er noch.
Und jetzt kommt noch die Bandscheibe dazu.
Ja.
Und das macht dann praktisch die Sache halt. Und von daher ist auch, sagen wir mal, die radikuläre Symptomatik trotzdem noch logisch mit erklärt.
Ja.
Und dann habe ich sie auch zeitnah wirklich zum MRT geschickt.
Und da ist es auch rausgekommen.
Sie hatte eine ausgeprägte Spinalkanalstenose zusammen mit einer Protrusion der Bandscheibe.
Okay.
Und sie habe ich wirklich trotz des Alters, weil sie wenig Komorbiditäten hatte, man schickt ja Leute nicht zur OP, aber ich habe sie wirklich zeitnah dem Neurochirurgen vorgestellt. Wir haben ja eine neurochirurgische Praxis, die auch sehr differenziert damit umgeht. Die operieren längst nicht jeden.
Ja.
Und die haben die paar Tage später operiert. Die war sofort beschwerdefrei
nach
der OP. Sie hat die gut überstanden. Die haben mir das aufgefräst und den Kanal erweitert. Ich weiß auch, wenn man dann nochmal nachliest, das hält nicht bei einem Patienten ewig vor.
Ja.
Also Leute kriegen nach...
aber hättest du für die Spinalkanalstenose nicht auch noch ein paar andere Symptome? Also das, gut, letztendlich hast du eine Spinalkanalstenose detektiert durch den wahrscheinlich neu aufgetretenen Bandscheibenvorfall. Aber die war ja vorher gar nicht apparent, die Spinalkanalstenose. Die ist ja erst später apparent geworden.
Ja, irgendwann hatte die... Also ich habe mir so erklärt, ich meine, normalerweise hat man auch Gangstörungen, Schmerzen dabei.
Ja.
Und hatte sie jetzt nicht so geschildert. Ich denke mal, die Spinalkanalstenose per se, Knöchern entwickelt sich ja langsam über die Zeit.
Ja,
wahrscheinlich, auch wenn ich genauer nachgefragt hätte, in der Vergangenheit hat die immer mal wieder Rückenschmerzepisoden gehabt. Ne?
Ja.
Ich glaube jetzt einfach, dass durch den Bandscheibenvorfall einfach so ein Tipping Point halt überschritten war und dass sie dann eben die Symptomatik entwickelt hat. Ich bin auch, sage ich dir ganz ehrlich, kein Spinalkanalstenosen-Spezialist.
Nee,
da
aber
kann
wir
man
haben
vielleicht noch viel mehr erfragen. Aber mir hat dieses, ich fand das so eindrücklich,
dass das
mal so lehrbuchmäßig war.
Genau.
Mit dieser Bewegungsabhängigkeit, dass ich gedacht habe, Mensch, das muss es einfach sein.
Aber wir haben ja auch Patienten, die dann eben dadurch auffallen, dass sie dann zunehmend eben schwächer werden in den Beinen oder sensible Ausfälle entwickeln. Und aber dann eben beidseitig auch teilweise.
Ja, genau.
Und dann war für mich jetzt...
Ich habe dann auch nochmal so final für den Podcast auch nochmal nachgelesen, das hatte ich nicht im Kopf, die Prognose einfach in Deximet. Und natürlich hast du auch unter konservativer Therapie eine Beschwerdebesserung über Hälfte der Fälle. Sie hatte aber so massive Beschwerden. Ich meine, das habe ich dem Neurochirurgen in dem Fall überlassen. Ja, der hätte auch sagen können, wir probieren das jetzt trotzdem erstmal konservativ. Und die operative Therapie hat eine sehr hohe Erfolgsrate bezüglich der Beinschmerzen. Aber es gibt auch Follow-up-Studien, die dann zeigen, dass sich die anfänglichen Vorteile in der Operation nach ungefähr 4 bis 8 Jahren nivellieren. Aber da haben wir jetzt wiederum das Makabre bei jemandem, der ohnehin schon 83 ist.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, der hat man fürs restliche Leben vielleicht.
Ist das eben dann auch wieder ein Vorteil? Ne? Wenn du das jetzt wärst, müsste ich dich differenziert aufnehmen und sagen, vielleicht beißt jetzt mal die Zähne zusammen, wir machen nur KG. Denn auf lange Sicht bringt dir die OP gar nicht so viel, außer vielleicht andere Nebenwirkungen. Aber ich glaube, bei ihr war es trotzdem im Rückblick, das war ja auch eine Entscheidung, die ich nicht getroffen habe, aber eine Entscheidung, die ich gut mittragen konnte.
Ja, klingt danach. Vor allem, ich meine, die Patientin hat die Operation gut überstanden, das ist das Wichtigste.
Sie war total happy damit.
Na dann, wieder was mitgenommen. Danke dir.
Das war Allgemeinmedizin konkret. Spannende Fälle aus der Sprechstunde. Wir hoffen, du hast neue Erkenntnisse und Ideen für dein Studium oder den Praxisalltag mitnehmen können. Weitere Erklärungen und Quellen findest du in den Shownotes. Viel Spaß beim Recherchieren und auf ein Wiederhören zur nächsten Folge.